Kapitel 22, 1 bis 14. Dort geht es um ein Gleichnis, das auch Grundlage der Predigt von Micky Wiese sein wird. Es geht um Erwartungen, die enttäuscht werden. Und ich lese uns diesen Text aus der Einheitsübersetzung vor. Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf: Sagt den Eingeladenen, mein Mahl ist fertig, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet. Alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden. Wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern: Das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren es nicht wert, eingeladen zu werden. Geht also hinaus auf die Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als sie sich gesetzt hatten und der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm: Mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen? Darauf wusste der Mann nichts zu sagen. Da befahl der König seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen, denn viele sind aufgerufen, aber nur wenige auserwählt. Wir hören auf die Predigt von Micky Wiese.
Guten Abend, ihr Lieben. So schön, bei euch zu sein und das auch noch am ersten Advent. Ich freue mich darüber, am ersten Advent bei euch zu predigen. Ein neues Kirchenjahr beginnt und es beginnt damit, dass Gott ein Mensch wird. Und das muss gefeiert werden, das darf gefeiert werden. Und um das zu feiern, da braucht es keine besondere Kleidung, da braucht es keine besonderen Gegebenheiten, da braucht es keine besonderen Locations, da genügt ein Stall und ein bisschen Eselsmist. Das langt aus, um das zu feiern. Wir feiern an Weihnachten, dass Gott einer von uns wird, dass er mitten in unseren Lockdown kommt und Weihnachten mit 5 Personen aus 2 Haushalten feiert. Zum einen war da nämlich der Haushalt um Jesus mit 2 Personen, weil Jesus selber ja als Baby nicht mitzählt, bleiben also Josef und Maria. Und Maria, die zählt gerade so mit, weil sie kurz über 14 war. Und der andere Haushalt, das waren die 3 Astrologen und Zauberer aus einem Land im Osten, die ja schon eine ganze Weile eine Schicksalsgemeinschaft und damit eben auch ein Haushalt waren. Es gibt viele Theorien über die ethnische Zugehörigkeit dieser Männer aus dem Osten, aber eines wissen wir mit Sicherheit: Die waren gar keine Juden, die gehörten überhaupt nicht dazu, das waren Heiden. Und das ist das Erstaunliche am biblischen Weihnachtsfest. Jahrhundertelang ging man doch davon aus, dass der Messias eigens kommen wird, um die Juden, Gottes auserwähltes Volk, zu erlösen. So hätte das Weihnachtsfest eigentlich aussehen sollen. Und man kann doch nicht einfach mal so geliebte Traditionen außer Kraft setzen. Der Gedanke war ja auch logisch, denn die Juden, die wurden ständig von den umliegenden Nationen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu ihrem Gott verfolgt. Wenn dieser Gott nun in die Welt kommen würde, um sein ewiges Königreich zu errichten, dann würde er das doch um der Juden willen tun. Und dann sowas. Er erzählt es einfach den Heiden als allererstes. Und dadurch, dass der Stellenwert der Geburt Jesu zuallererst eben den sogenannten heiligen drei Königen offenbart wird, erhalten wir einen ersten belastbaren Hinweis auf das Verlangen Gottes, sich allen Traditionen und Erwartungen zum Trotz mit der ganzen Welt zu versöhnen. Egal aus welchem Hintergrund wir kommen oder wie groß unsere Gottesferne auch sein mag. Wer dieses Jahr also traurig ist, dass Weihnachten ganz anders aussehen wird als all die Jahre davor, der sollte sich vielleicht einmal den Ursprung von Weihnachten vor Augen halten, das von Anfang an ein Fest war, das alle Erwartungen und Traditionen auf den Kopf stellte. Denn obwohl Jesus rein jüdischer Abstammung war, kam er doch, um allen Menschen wieder eine Beziehung mit ihrem Schöpfer zu ermöglichen. In Apostelgeschichte 15 sagt Paulus, so wie es auch Matthäus in seinem ganzen Evangelium tut, dass der Heilige Geist nicht mehr zwischen Juden und Heiden unterscheidet, sondern dass das Zugehörigkeitskriterium zum Königreich Gottes jetzt allein sei, ob einer die Einladung zu Gottes Fest mit fröhlichem Herzen annimmt. Jeder, der an Jesus glaubt, wird zum auserwählten Kind Gottes. Und in Kolosser 3, Vers 11 bestätigt Paulus das noch einmal und sagt da, dann ist es unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ob er aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem Nomadenvolk stammt, ob er ein Sklave oder ein Herr ist. Wichtig ist einzig und allein Christus, der in allen lebt. Gottes Herz schlägt für die ganze Welt. Und davon erzählt eben auch unser heutiger Bibeltext, den wir gerade gehört haben, das Gleichnis vom Hochzeitsmahl in der Version aus Matthäus 22, 1 bis 14. Für uns heute scheint ja nicht selten eher das Drumherum und der Aufwand, die Zahl der Gäste, die Fülle des Angebotenen und Dargebotenen, die Lockerheit und der Eventfaktor, das Urteil über eine gelungene oder nicht gelungene Feier zu bestimmen. Aber das Gleichnis vom Hochzeitsmahl zeigt uns, dass es völlig unerheblich ist, mit wie vielen Haushalten man feiern darf oder mit welcher spirituellen Tradition. Das Gleichnis führt uns zum Wesenskern der ganzen Weihnachtssache. Und von diesem Wesenskern erzählt Matthäus uns in seinem ganzen Evangelium. Beziehungsweise er hat es ja zunächst einmal gar nicht uns erzählt, sondern er hat es syrischen Menschen mit jüdischem Hintergrund erzählt, um ihnen zu sagen, dass Jesus eben doch tatsächlich der von den alten Propheten verheißene Messias einer neuen Zeit ist, auf den die Juden warten. Und auch wenn einem manches an den Geschichten, die man über Jesus hört, sagt Matthäus, spanisch vorkommt, wenn man an die gängigen Messias-Erwartungen denkt, so will er doch zeigen, dass Jesus doch ganz viele Prophezeiungen aus dem Alten Testament erfüllt, die man vielleicht nicht mehr so ganz auf dem Schirm hat. Theologisch gesprochen würde ich sagen, dass Matthäus seine Gemeinde im Grunde genommen behutsam von der Orthodoxie über eine Reformation hin zu einer neuen Erweckung führen will. Matthäus sagt, der zentrale Punkt, der zentrale Aspekt dieser ganzen Religionssache ist doch, dass der Messias die Liebesbeziehung zwischen Gott und allen Menschen wiederherstellt. Weswegen eben auch in den alten Schriften ganz viel immer vom Heiraten die Rede ist, beziehungsweise sogar vom Wiederheiraten. Ich erinnere da nur mal an den Propheten Hosea, der eine Prostituierte heiraten sollte, in dem Wissen, dass sie ihn verlassen würde, und der dann hingehen sollte und noch einmal um sie werben sollte, um sie ein zweites Mal zu heiraten. Wir befinden uns mit unserem Gleichnis vom Hochzeitsmahl jedenfalls im vorletzten Teil der ganzen messianischen Jesusgeschichte. Ab Kapitel 19 in Matthäus ist Jesus auf dem Weg zum großen Showdown in den Kapiteln 26 bis 28. Und vorher ist die letzte Station noch die Abrechnung mit seinen Gegnern in Jerusalem, dem traditionellen kultischen Mittelpunkt. Aber auch die Abrechnung geschieht irgendwie ganz anders. Die Abrechnung geschieht so, dass Jesus das Wesentliche der Gottesbeziehung wieder in den Blick rückt. Und dann kommt es jedenfalls im letzten Teil der Geschichte in den Kapiteln 26 bis 28 zur Passion und Kreuzigung und, Achtung, Spoiler-Alarm, zur Auferstehung. Und auf diesem Weg sind wir ja eigentlich in der normalen Predigtreihe, die ich euch hier bis Ostern halte. Aber was soll ich sagen? Noch einmal Spoiler-Alarm, Achtung, ganz am Ende des Buchs kommt Jesus dann noch einmal wieder. Jetzt allerdings in den Kapiteln 19 bis 25 geht es um die Frage des Zugangs zum Himmelreich und ob es im Reich Gottes eine hierarchische Machtstruktur gibt, was komplett ausgeschlossen wird. Matthäus beginnt den Showdown am Anfang von Kapitel 19 damit, dass Jesus Kranke heilt, also Zerbrochenes wiederherstellt. Und dann spricht er über zerbrochene Ehen und identifiziert den Grund für Trennung von Beziehungen in der Härte menschlicher Herzen, die in traditionellen orthodoxen Machtvorstellungen gefangen sind. Jesus sagt, wie ein Kind müsse man doch werden, zurück zum fröhlichen Urvertrauen gelangen. Dann bekämen alle auch genau das, was sie zum Leben brauchen, egal wie viel oder wie lange sie im spirituellen Weinberg gearbeitet haben, was er in dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg in Matthäus 20 erzählt. Das Reich Gottes ist nicht auf Leistung aufgebaut, sondern auf Liebe. Liebevolle, einander dienende Beziehungen sind das Wesen der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Matthäus fährt in seinem Evangelium dann mit den eher vertrauten Messiasbildern fort. Jesus zieht auf einer Eselin in Jerusalem ein, das Volk huldigt ihm begeistert und feiert den Messias. Dann kommt die Austreibung der Händler aus dem Tempel, was ebenfalls eine durchaus vom Messias zu erwartende Handlung war. Die Rückführung überwucherter spiritueller Praxis auf den wesentlichen Kern der Gottesbeziehung, nämlich die kommunikative Beziehungsaufnahme, also Gebet. Matthäus fängt also mit dem Gewohnten an, um Verbundenheit mit seinen Lesern herzustellen. Er knüpft an gewohnte, althergebrachte Vorstellungen an. Aber weil Jesus dann doch irgendwie auch ganz anders ist, versuchte er meines Erachtens herauszuarbeiten, worum es eben im Kern dieser ganzen Messias-Sache eigentlich geht. Matthäus sagt, das Neue ist eigentlich das Alte, indem er immer wieder rückverweist auf alte Prophezeiungen und dann etwas Neues einführt. Und mittendrin, sozusagen als zentraler Punkt, kommt dann eben das Kapitel 22 mit dem Hochzeitsmahl. In demselben Kapitel ist übrigens später in den Versen 34 bis 40 die Rede vom absolut wesentlichsten Kern der Gottesbeziehung, an dem alle spirituellen Gesetzmäßigkeiten und prophetische Einsichten hängen, nämlich der Liebe, die man Gott und einander erweisen soll. Und Matthäus bereitet mit all dem im Grunde genommen argumentativ den Schock der Kreuzigung vor, die der gängigen Messias-Erwartung dann den Todesstoß versetzt und ein Skandal und ein Ärgernis ist, wie es Paulus dann ausdrückt. Und mittendrin eben diese Geschichte vom Hochzeitsmahl, einem Fest, einer Feier, in der es pointiert um die Scheidung zwischen Altem und Neuem geht, das aber auch klar zeigt, wie ich finde, dass dieser Riss mitten durch alle spirituellen Traditionen geht und unser Innerstes berührt. Ich mag der klassischen Deutung widersprechen, dass hier einfach nur die Juden abgelöst werden als Volk Gottes durch das neue Gottesvolk, die Christen. Das wäre mir irgendwie zu einfach. Die Heidenchristen sind doch nicht die Notlösung Gottes, weil das alte Bundesvolk der Einladung eben nicht gefolgt ist. Es geht nicht um die Ablösung der Juden als Gottesvolk, sondern um die ursprünglich geplante Erweiterung der Zielgruppe. Denn Jerusalem war ja auch damals schon, wie wir es auch in der Pfingsterzählung sehen, wie wir es auch von heute kennen, von allen möglichen Menschen aus aller Herren Länder bevölkert, mit allen möglichen spirituellen Vorstellungen über Gott und wie man ihm oder ihr am besten begegnet. Und darum glaube ich, es geht hier in diesem Gleichnis um zwei Herzenshaltungen beziehungsweise zwei Geisteshaltungen, nämlich wie bereits erwähnt, Orthodoxie und Erweckung. Nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion führt zur Wiederherstellung der Liebesbeziehung mit Gott und nicht ein bestimmtes Bekenntnis, sondern allein die Fähigkeit zu feiern, unabhängig von allen Äußerlichkeiten. Feiern ist die angemessene oder die gewünschte Reaktion auf Gottes Gnade. Feiern erzeugt in den Feiernden Freude und neues Leben. Sie werden durch das Feiern geradezu verwandelt. Man wird aus dem Alltag heraus auf eine neue Ebene erhoben, wo alles so ist wie am ersten Tag, leuchtend, hell und einmalig. Das Fest ist der soziale Ort, an dem spontanes und emotionales Verhalten nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht ist. Man durchbricht gemeinsam die gewohnten Konventionen, entflieht der Monotonie des normierten Alltags mit seinen bisweilen doch belastenden Erfahrungen. Der Handlungsdruck, das Planen, das Entscheiden und die Sorge um die Zukunft fallen von einem Menschen ab und ermöglichen ein Aufgehen in der unmittelbaren Gegenwart. Dem Fest wohnt ein Moment des Ekstatischen inne, des Erlebens übernatürlicher Erfahrungen. Auf einer Feier, so wie hier dem Hochzeitsmahl, liegt Schöpfungskraft in der Luft. Man tankt auf, man wird gestärkt und ausgerüstet für seine jeweilige alltägliche Zukunft, die man nach der Feier wieder mit neuem Elan gestaltet. Feste sind, so sagt es das Lexikon, symbolische, expressive Handlungen, die als Elemente einer kollektiven Sinnkonstruktion gelesen werden können. Feste liefern eine sinnbildliche und daher intuitiv erfassbare Interpretation von komplexen Lebenserfahrungen. Das fand ich so gut, das wollte ich euch einfach nicht vorenthalten. So kann man das also sehen, das Feiern. Also wenn einer, heißt es, sogar angesichts unmöglicher Zustände in seinem Leben feiern kann, dann bezeugt er seine Unabhängigkeit von den Umständen und die freimachende Kraft Gottes. Das wollte das religiöse Establishment, die zuerst zu der Hochzeitsfeier eingeladen wurden, das wollten sie nicht. Sie sagten, dass man angesichts der zu großen Alltagsherausforderungen es sich nicht leisten könne, zu feiern, und lehnten die Einladung teilweise recht aggressiv ab. Aber ich will mich auch gar nicht über diese Menschen erheben, die die Einladung zu feiern ablehnen, weil dieses neue Konzept der Gottesbeziehung, das Konzept der Gnade, so Gott tut alles und liebt uns, als wir noch Sünder waren, und du kannst nichts, aber auch gar nichts für deine Errettung tun, weder vorher noch nachher, weil dieses Konzept der Gnade einfach schwer ist. Gottesbeziehung, Gottesdienst, Spiritualität, das muss doch irgendwie geregelt werden, denkt man sich so. Das kann man doch nicht einfach dem Zufall überlassen. Wann ist einer würdig genug, Gott zu begegnen? Das muss doch einer mal sagen. Wann hat einer genügend Reue gezeigt, damit er Vergebung erlangen kann? Das muss doch in einem allgemein gültigen System festgelegt werden. Wann hat einer stark genug geglaubt, damit eine Krankenheilung auch funktioniert? Und vieles andere mehr. Und all diese Gedanken, die denke ich doch selber auch oft genug in mir drinne. Und wahrscheinlich bin ich dann in diesen Momenten auch zu dem geworden, der auf dem Fest kein Festgewand trägt oder der die Einladung in diesem Moment überhaupt ablehnt. Und dann kommt Gott zu mir und fragt mich, wie den älteren Bruder des verlorenen Sohns, ob ich nicht doch mit reinkommen wolle in den Festsaal und mitfeiern wolle. Und ich hoffe immer von ganzem Herzen, dass ich diese Einladungsimpulse Gottes in mir dann nicht ablehne oder sie sogar töte, zugunsten einer wie auch immer gearteten spirituellen orthodoxen Leistung. In unserem Gleichnis schickt der König dann nämlich seine Diener aus und lädt andere ein. Er zwingt niemanden, auf sein Fest zu gehen. Und auf den Gassen, da treffen die Diener dann auf eine bunte Mischung aus Juden und Heiden, aus Religiösen und Gottlosen, aus Guten und Bösen. Das Einzige, was diese Leute da draußen gemein haben, die dann zu dem Hochzeitsmahl eingeladen werden, scheint ihre kultische Unbrauchbarkeit zu sein. Sie waren ja jedenfalls bisher nicht offiziell eingeladen worden. Und die kommen jetzt alle direkt von der Straße weg, in ihren Alltagsklamotten, in den Hochzeitssaal. Dass jeder am Eingang ein festliches Gewand gestellt bekommen hätte, wird nicht gesagt. Ob es diese Tradition überhaupt gegeben hat, sei einmal dahingestellt. Wir haben das wahrscheinlich alle schon mal irgendwo gehört. Aber es steht jedenfalls nicht da. Und das deutet für mich doch an, dass Jesus das deswegen nicht erwähnt, weil ihm dieser Aspekt nicht wichtig ist an diesem Punkt für das, was er eigentlich sagen will. Die Menschen sind in dem einen Moment noch auf der Straße und im nächsten Moment sind sie schon Feiernde mitten im Hochzeitssaal. Psalm 23, Vers 5 zeigt uns so eine Feier. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, angesichts meines drängenden Alltags. Gott will sich da mit dem Beter angesichts einer drohenden Gefahr also erst einmal in aller Ruhe zum Festessen hinsetzen. Und wenn einer so etwas tut, dann bezeugt er eben die Hoffnung auf einen Neuanfang, der aus eigener Kraft nicht gelingen kann, in einer Weise, die niemand übersehen kann. Und das ist unabhängig von einem Gefühl, von äußeren Umständen, von einer Feierlaune. Es geht hier um eine Entscheidung, feiern zu wollen. Oder in Psalm 126, Vers 3, da singen die Verbannten Israels noch mitten in der Verbannung: Der Herr hat Großes an uns getan, wir waren fröhlich. Und das Große, was Gott an ihnen getan hat, ist, dass sie fröhlich waren, mitten in den Umständen der Verbannung. Und das ist das, was Menschen so an Gott fasziniert, dass das möglich wird mit Gott. Wir haben das in unserer Jugendkirche erlebt, in der Frankfurter Innenstadt, dass die Leute bei unseren Open-Air-Einsätzen mit am stärksten angezogen waren, wenn Dinge nicht funktioniert haben. Und wir darauf fröhlich und festlich reagiert haben. So zum Beispiel einmal, als es in Strömen geregnet hat und wir unseren Einsatz nicht durchführen konnten. Aber wir ganz eng zusammengedrängt in den Regen reingesungen haben unter so einem Kaufhausdach. Da haben wir rein in den Regen reingesungen, wie lieb wir Gott haben, was er für ein super Typ ist und was er alles für uns getan hat. Und dabei haben wir selber so eine Menge Spaß gehabt, dass die Leute, die wenigen, die da vorbei noch sich geschlichen haben, dass die das gemerkt haben. Hier stehen Menschen, die sich von den miesen Umständen nicht abhalten lassen, zu feiern. Oder als wir in Afrika waren und auf dem Flugplatz unser ganzes Gepäck 7 Stunden lang zurückgehalten wurde und wir standen da in der glühenden Hitze. Und dann haben wir uns entschieden, wir könnten die Wartezeit doch eigentlich auch mit Lobpreis verbringen, anstatt mit Ärgern. Und dann haben wir da in der Hitze auf dem Flugfeld 7 Stunden gewartet und Lobpreis gemacht. Und das war das entscheidende Erlebnis, nicht unsere tollen Predigten und Lehren, die wir alle mitgebracht hatten, sondern das war das, was unsere afrikanischen Gastgeber bei jeder Veranstaltung als allererstes erzählt haben. Wir wussten es erst gar nicht, weil sie es auf Afrikanisch erzählt haben. Dann haben wir gefragt, was erzählt ihr da immer ewig vorneweg? Ja, wir erzählen den Menschen, dass ihr 7 Stunden Lobpreis gemacht habt, anstatt euch zu ärgern. Und das ist für uns der Beweis, dass ihr wirklich Männer Gottes aus Deutschland seid. Auf einer Feier vergessen wir den Alltag, beziehungsweise wir stellen ihn mal für eine Weile zur Seite. Eine Feier ist wie eine trotzige Hoffnung, eine Jenseitsvertröstung, ein Angeld auf die Ewigkeit. Es ist die Vorwegnahme des Shalom. All das eben im Grunde genommen, was der Glaube an den Messias bedeutet. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du bist auf so einer Feier jemand und wollte mit dir eine Dienstbesprechung machen. Ja, oder versucht, andere fertig zu machen oder sie zu langweilen, indem er protzig angibt. Oder er würde erst einmal grundlegend über Sinn und Zweck und Zielführung dieser Veranstaltung diskutieren wollen. Dann würde das den Zauber der Feier zerstören. Der Glanz würde verschwinden und alles würde wieder grau und schwermütig. Und genau das scheint auf dem Hochzeitsmahl passiert zu sein. Der König trifft auf einen Gast, der inmitten der Feiernden steht und der nicht strahlend mitfeiert. Und deswegen fragt er ihn, warum er denn kein Festgewand angezogen hätte, und er wusste darauf nichts zu sagen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt in dieser ganzen Geschichte, auf den Jesus hinaus will. Er wusste darauf nichts zu sagen. Bei der Frage, warum er kein Festgewand angezogen habe, muss man natürlich wissen, dass im Griechischen die Redewendung Kleidung anzuziehen, genauso wie im Deutschen, doppeldeutig ist. Es kann sowohl das Gewand aus Stoff sein, das man anzieht, es kann aber auch bedeuten, dass man eine bestimmte innere Haltung annimmt, ein bestimmtes Verhalten anzieht. So wie Paulus ja auch davon reden kann, dass wir den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Und dann weiß dieser Mensch eben nichts darauf zu sagen, als er vom König darauf angesprochen wird. Und ich glaube, das ist echt der Knackpunkt des Gleichnisses. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in mir erzeugt diese Stelle der Erzählung die Vorstellung einer Möglichkeit. Das steht jetzt auch nicht so drinne, aber ich stelle mir das jetzt vor. Er hätte den König doch auch anlächeln können und sagen können, oh, ja, tut mir leid, Herr König, ich muss nur gerade an meine kranke Mutter denken und daran, wie gerne sie wohl auch auf ihrem wunderschönen Hochzeitsfest gewesen wäre. Und dann hätte der König vielleicht gesagt, oh, mein Freund, das ist allerdings traurig. Darum kümmern wir uns sofort nach dieser Feier. Ach, weißt du was? Schon in diesem Augenblick schicke ich meine Diener, um ihr zu helfen. Aber für diesen Augenblick lass uns doch jetzt einfach weiter feiern und die Kraft des Feierns tief in uns aufnehmen. Und der Mann hätte tief eingeatmet und sich erfüllt von neuer Hoffnung aufgerichtet und hätte wieder begonnen zu strahlen. Und seine Alltagskleidung, sein Sorgengewand, hätte sich verwandelt in ein Festgewand. Es ist doch manchmal so unglaublich, wenn man das mitbekommt, wie eine festliche Stimmung, eine festliche Herzenshaltung Menschen verändern kann, von einem Augenblick auf den anderen. Und das wirkt sich aus bis hin in ihre äußerliche Kleidung. Das Wort Endyo, das hier im Griechischen steht für das Gewand anziehen, das Gameo, das Hochzeitsgewand, das hatte für die damaligen Hörer eben ganz natürlich genau diesen doppelten Bedeutungsinhalt. Endyo heißt genauso oft ein Kleidungsstück anziehen, wie es im übertragenen Sinne gebraucht wird, um eine Haltung einzunehmen, ein bestimmtes Verhalten anzuziehen und in diesem Falle eben die Herzenshaltung des Feierns. Das Gleichnis vom Hochzeitsmahl sagt uns, dass Gott auf alle Fälle und unter allen Umständen feiern wird. Das Fest wird nicht abgesagt, nur weil einige das Fest nicht feiern wollen und oder weil die Umstände die Feierlaune zu ersticken drohen. Nein, es ist wie in diesem alten wunderbaren Lied, Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehen. Gott lädt uns ein, das haltet mal fest, wenn wir gehen. Worauf noch warten? Warum nicht starten? Lasst alles andere stehen. Werden sich Weg und Mühen denn lohnen, bis Gottes Fest beginnt? Ja, denn es hat für die schon begonnen, die auf dem Wege sind und die praktisch schon diese Haltung des Feierns angezogen haben, wie ein Festgewand mitten in ihrem Alltag. Können wir jetzt schon singen und feiern? Hat sich schon was getan? Ja, denn Gott will die Erde erneuern und er fängt bei uns schon an in unseren Herzen. Ja, du bist tatsächlich auf einem Fest mitten in deinem Alltag, mitten in deinem Leiden. Und äußerlich hast du immer noch die Arbeitsklamotten an. Aber Gott hat dich durch seine Einladung direkt auf sein Fest gebeamt. Und deswegen ist es gut, immer wieder mal über den Tag verteilt oder über die Adventszeit verteilt innezuhalten und sich das vor Augen zu halten, eine bewusste Entscheidung zu treffen und das Festgewand neu anzuziehen. Das geht ganz einfach. Du musst dir einfach nur einen strahlenden Moment aus deinen eigenen Erinnerungen vor Augen vorstellen. Dann stellst du ihn dir vor, einen festlichen Moment aus deinem Leben, ganz egal was, ja, deine erste gute Note in der Schule, dein erster Orgasmus, eine wunderbare Party, auf der du eingeladen warst, die erste Beichte und Vergebungserfahrung oder was auch immer. Und wenn wir das tun, wenn wir uns einen festlichen Moment innen vorstellen, dann beginnen wir unwillkürlich zu strahlen. Wir atmen tief ein und aus, unsere Körper richten sich unbewusst ein wenig gerade auf und wir sehen insgesamt einfach ganz anders aus. Und da kannst du noch so abgerissene Kleidung anhaben. Selbst die macht eben plötzlich einen viel edleren Eindruck. Gerade so, als hättest du Festkleidung an. Und wenn Gott uns dann gerade kurz vor dem Anziehen trifft und uns fragt, warum wir denn gerade gar kein Festgewand anhaben, dann bleib bitte nicht stumm. Lass nicht zu, dass du nichts zu sagen weißt, sondern dann erzähle ihm auch von der Not, die gerade deine Feiertagslaune getrübt hat. Gott lädt uns ein, sprachfähig zu werden. Weihnachten bedeutet, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen wie im Paradies, weil Gott jetzt einer von uns geworden ist und weiß, wie es ist. Darum baue doch morgens, mittags, abends sozusagen Psalm 23, Vers 5 Momente in deinen Alltag ein. Halte inne und erinnere dich daran, ach, ich bin ja eigentlich auf einem Fest. Ich bin eingeladen von Gott, dem Allmächtigen und Allerbarmer, der für alle Not ein gutes Ende finden wird. Und dann genieße diese Momente des Feierns über den Tag verteilt und dann geh gestärkt wieder rein in deinen Alltag oder, wenn es sein muss, auch wieder hinein in dein Leiden. Ganz nach dem alten Motto, Jammern bringt zum Flimmern die Kammer. Wunden ziehen nach unten. Es ging anders, ne? Klagen lässt verzagen, doch Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. In diesem Sinne schlage ich vor, lasst uns das Fest beginnen, lasst uns Advent feiern, wurscht, was an Umständen um uns herum ist. Amen.